Hallo, hier ist sie wieder. Die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knapp, oder soll ich sagen von der Alten, die gerade versucht, Ordnung in ihr Leben zu bringen. Weil das tue ich nämlich tatsächlich gerade. Ich versuche, Ordnung in mein Leben, meinen Alltag, mein Archiv, meine Wohnung, ja, quasi in alles zu bringen. Und das, Leute, ist unfassbar anstrengend. Also, wie die geneigten Hörer meines Podcasts ja wissen, bin ich 60 Jahre lang Fotografin gewesen. Die letzten 15 Jahre hatte ich ein Porträtstudio und habe als Dienstleisterin gearbeitet. Das habe ich im vergangenen Jahr aufgehört, nachdem ich einen Unfall hatte und fast 2 Monate im Bett gelegen habe. Ich hätte nie geglaubt, dass mir diese Entscheidung so leicht fällt. Aber was gleichzeitig passiert ist, ich habe endlich angefangen, an meinem Archiv zu arbeiten. Also 60 Jahre Fotografin gewesen zu sein, bedeutet, dass ich, rechne mal kurz zurück, 1964 angefangen habe zu fotografieren. Damals war es analog. Ja, ich habe analog fotografiert. Und ich habe so mit dem Millenniumswechsel, mit den 2000er Jahren oder so, angefangen, digital zu arbeiten. Und habe dann auch gleichzeitig Pinhole-Fotografie betrieben, aber das ist ein anderes Thema. Also was ich eigentlich sagen will, dass es ein sehr umfangreiches Archiv gibt, nicht nur negative, sondern auch Prints. Und es war schon lange notwendig, dass ich diese Prints, also dass ich das sortiere und erfasse. Und 2019 habe ich da erstmals mit angefangen, weil für 2020 meine erste Retrospektive geplant war. In dem Jahr bin ich nämlich 70 geworden und dann kam Corona. Okay, die Retrospektive gab es trotzdem aber nicht zu meinem Geburtstag wie gewünscht. Auf jeden Fall habe ich damals angefangen, bin ich also in die Kartons eingestiegen, beziehungsweise habe sie geöffnet, die unzähligen Kartons, und habe festgestellt, was da alles liegt. Prints auf Baritpapier und noch in einem sehr guten Zustand, weil ich offensichtlich sehr ordentlich gearbeitet habe, was vor allen Dingen bedeutet, ich habe ordentlich ausgewässert. So, also das ist nun mittlerweile 7 Jahre her und im letzten Jahr waren es 6 Jahre her und mir wurde klar, dass ich anfangen muss, irgendwas damit zu machen. Und dann wurde mir geraten, ich möge doch bitte den Kontext zu den Fotos aufschreiben, das wäre sehr, sehr wichtig. Also habe ich angefangen zu schreiben und daraus ist meine Autobiografie entstanden. Ihr wisst das alle, also wenn ihr die geneigten Zuhörer meines seit vielen Jahren bestehenden Podcasts seid, dann wisst ihr das. Diese Autobiografie ist inzwischen gedruckt und ausverkauft. Es gibt in Düsseldorfer Buchhandlungen noch jeweils 2 Exemplare oder so, also noch sehr wenig. Und ich habe noch ein einziges. Und ich kann es mir auch überhaupt nicht leisten, das Buch nochmal auflegen zu lassen. Und ich weiß auch nicht, ob momentan jemand bereit ist, 65 Euro für so ein Buch zu bezahlen, weil das würde es nämlich kosten. Bevor ich jetzt hier ins Schwafeln komme, also der Punkt ist der, ich habe die Autobiografie geschrieben, weil ich angefangen hatte, an meinem Archiv zu arbeiten. Jetzt, wo die Autobiografie fertig ist, habe ich angefangen, an meinem Archiv zu arbeiten. Ich habe von einem lieben Freund eine Software geschenkt bekommen, mit der ich dachte, dass ich das tun kann, und habe mir eine Archivstruktur aufgebaut und habe angefangen, die Prints in dieses Archiv einzulesen. Ich habe mittlerweile 500 Motive eingelesen und das ist eine Arbeit, die mir relativ leicht gefallen ist. Erstaunlicherweise, weil ich kann das offensichtlich. Also ADHS-Gehirne können offensichtlich mit Strukturen umgehen. Und diese Software, das ist FileMaker, kann ich mir so einrichten, wie ich denke, dass das nötig ist für mein Archiv. Und beim Arbeiten hat sich das eben ergeben. Also ich habe auch sehr viel gelesen und mich informiert und Bücher und im Internet. Ich habe mit Leuten gesprochen. Und da aus all dem, was ich da bei diesen Gesprächen gelernt habe, hat sich eben eine Struktur ergeben. Und die habe ich eben in dieser Software etabliert. Und da lese ich jetzt meine Fotos ein mit den Prints. Und wenn ich die dazugehörige Negative finde, dann wird das auch vermerkt. Also das ist eine Arbeit, mit der ich angefangen habe, die unglaublich anstrengend war. Also aber auch sehr befriedigend. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es ist nicht so, dass ich hier frustriert sitze und mich darüber ärgere. Nein, nein. Also schon dieses Schreiben der Autobiografie hat ja ganz viele Erkenntnisprozesse mit sich gebracht, was ich ja auch schon erzählt habe. Ich habe begriffen, dass ich eben eine ADHS-Persönlichkeit bin und ich habe begriffen, dass ich hochsensibel bin und ich habe gelernt, rückblickend ganz viele Situationen verstanden. Und seitdem ich deine Prints in dieses Archiv einlese, ergeben sich wiederum neue Erkenntnisräume. Ja, es ist unfassbar erstaunlich, was da passiert. Es öffnen sich tatsächlich Erkenntnisräume. Weil ich jetzt bei knapp 500 Motiven, die ich eingelesen habe, erkenne den roten Faden. Also ich sehe den roten Faden in meinem Archiv und in meinem Arbeiten. Und als ich neulich mir eine neue Homepage für meine analogen Fotos machte, habe ich endlich begriffen, wie ich arbeite. Also ich lese keine Gebrauchsanweisung, sondern ich fange an zu tun. Ich fange an, die Homepage zu gestalten, und während ich das tue, lerne ich, wie WordPress zum Beispiel funktioniert. Ich begebe mich also immer in den Prozess hinein, und in diesem Prozess lerne ich, wie er funktioniert. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weil das habe ich offensichtlich immer getan. Es gab einen Auslöser, eine Idee, dann habe ich angefangen zu arbeiten, und während ich angefangen habe, diese Fotos zu machen, hat sich plötzlich ein Konzept entwickelt. Und bei der Archivarbeit ist es ähnlich. Ich lese die Bilder ein, und wenn ich das so ansehe, entdecke ich plötzlich Zusammenhänge, entdecke ich plötzlich Zugehörigkeiten, kann Werkgruppen formulieren und so weiter. Also der rote Faden, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, war das Thema Frauen. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum dieses Thema meins war in all den Jahren. Und heute, als mit den Erkenntnissen dieser ADHS-Anteile, die ich habe, denke ich, der Grund war, dass ich versucht habe, meinen Ort in dieser Welt zu finden. Also mich in dieser Welt zu verorten. Und zu fotografieren war für mich eine Möglichkeit, mit der Welt zu kommunizieren und nach Antworten zu suchen. Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Was ist meine Aufgabe? Was ist der Sinn? All diese wichtigen existenziellen Fragen habe ich versucht, mir so zu beantworten. Das war mir nicht klar, während ich arbeitete. Doch rückblickend sehe ich das jetzt. Also wie gesagt, Archivarbeit ist für mich eine die Öffnung von Erkenntnisräumen. Leute, das ist unfassbar anstrengend. Also anstrengend nicht von, im Sinne von, sondern im Sinne von grandios, wunderbar. Es lohnt sich also alt zu werden, weil man immer noch etwas lernt über sich selber. Also es ist toll, was ich alles erkenne, was ich alles sehe. Und also allein das mit dieser Hochsensibilität, ich habe das nicht verstanden. Ich habe eine Freundin gefragt, ob sie dem zustimmen würde. Und sie sagte, Beate, ich weiß schon lange, dass du hochsensibel bist. Und für mich hat sich dann somit auch erklärt, warum ich Porträts mache, wie ich sie mache. Weil ich in dem Moment, wo ein Mensch vor meiner Kamera steht, mit meiner ganzen Konzentration bei diesem Menschen bin und ihn wahrnehme in all seinem Sein und ihn dann eben auch fotografieren kann. Okay, das mache ich jetzt alles nicht mehr. Ich fotografiere nicht mehr. Ja, tatsächlich. Ich hätte niemals gedacht, dass mir das so leicht fällt. Aber ich beschäftige mich natürlich sehr tiefgehend mit Fotografie, weil diese Erkenntnisräume, die durch diese Archivarbeit geöffnet werden, ja, eben Erkenntnisse bringen und über die ich nachdenke. Und das ist auch anstrengend, weil ich habe gelernt, dass dieses Nachdenken für das Gehirn eine Hochleistung ist und sehr viel Energie verbraucht. Ja, Denken verbraucht sehr viel Energie. Und ich bin dann manchmal sehr erschöpft und kann gleichzeitig nicht ins Bett gehen. Das sind emotionale Erinnerungen, ungelöste Fragen, innere Archive öffnen sich. Ich stelle Bedeutung her, ich treffe Entscheidungen und ich bewerte permanent, stimmt das, ist das wahr und so weiter. Nach dem Arbeiten an meiner Homepage, die natürlich eine sehr intensive war, weil bei ADHS-Persönlichkeiten gibt es diesen Hyperfokus. Das heißt, man hat eine Idee, man fängt an zu arbeiten und vergisst alles um sich herum. Man vergisst Trinken, man vergisst Essen, man vergisst vor allen Dingen die Zeit. Und ich habe nicht darauf geachtet, dass ich meine Hand überstrapaziert habe. Und plötzlich hatte ich starke Schmerzen in meiner Hand. Und dann habe ich mich eben sachkundig gemacht und verstanden, dass ich diese Hand jetzt schonen muss. Und etwas anderes gibt es noch. Das ist gerade verbunden mit meiner allerneuesten Erkenntnis. wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, in der ich nicht mehr fotografieren konnte und hochdepressiv war. Stimmt das? Hochdepressiv? Schwer depressiv war. Ja, ich hatte eine Art Zusammenbruch. Vielleicht würde man heute Burnout nennen. Ich weiß es nicht. Ich war angestellte Fotografin in der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen, habe dort die Bildstelle geleitet und ich bin gemobbt worden. Ja, ich will jetzt nicht über Mobbing sprechen. Dafür gibt es unglaublich viele Gründe, warum das passiert, und mir ist es passiert. Und dann gab es eben einen Zusammenbruch und dann war ich eben schwer depressiv, und in dieser Depression hat sich eben ganz vieles herausgestellt, auch aus meiner Vergangenheit, Ursache, Wirkung und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall konnte ich in dieser Zeit nicht mehr fotografieren und ich habe mich dann durch einen Film dazu anregen lassen, mich mit Stoff zu beschäftigen. In dem Film ging es um Frauen, die ihre Erinnerungen in Stoff fassen und Patchwork-Quilt nähten. Ich fand das unglaublich anregend, aus Stoffresten, also aus Fragmenten, wieder etwas Neues herzustellen. Und meine Situation war ja die, dass meine Identität, mein Leben, alles gerade in Fragmente zerfallen war und ich musste das alles wieder zusammensetzen. Ich hatte einen Therapieplatz, also ich ging zur Therapie. Einmal in der Woche verließ ich meine Wohnung, ging zur Therapie und danach konnte ich auch ein paar alltägliche Dinge erledigen, aber ansonsten habe ich die Wohnung nicht verlassen. Und habe mich, wie gesagt, mit Stoff beschäftigt. Bin dann auch im Internet, das war mein einziger sozialer Kontakt, das Internet, also es ist 25 Jahre her, das müsst ihr euch immer vorstellen. Damals gab es noch kein Instagram und das alles gab sich, es gab Facebook und es gab da eine Gruppe von Frauen, Hobby-Näh-Künstlerinnen, die sich auch mit dem Thema beschäftigten, und da habe ich mich angeschlossen, sehr viel Anregung, sehr viel Information bekommen. Auch heute weiß ich, dass diese Gruppe von Frauen natürlich komplett anders ausgerichtet waren. Denen ging es darum, es ordentlich und richtig zu machen. Ich hingegen bewegte mich in einem Raum, der für mich vollkommen neu war und der keine Regeln hatte. Und das war das Angenehme, weil da konnte ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Es gab keine Regeln, an die ich mich halten musste. So war bei der Fotografie, gab es Regeln und Punkte, die ich beachten musste. Das gab es bei dem Arbeiten mit Stoff nicht. Da gab es keine Regeln und also keine für mich erkennbaren, weil ich nicht den Anspruch hatte, es besonders ordentlich zu machen. Dieses Hausfrauen-Hobby-Denken hatte ich nicht. Das ist jetzt keine negative Bewertung. Ich möchte es nur einordnen. Es gibt eben Frauen, für die ist es sehr wichtig, dass man das ordentlich und gerade macht. Das soll auch so sein. Ich war aber das genaue Gegenteil. Ich wollte kreativ damit umgehen. Ich wollte mich von diesen Materialien ansprechen lassen. Also die Beurteilung treffe ich heute rückblickend. Die hatte ich damals nicht. Damals habe ich nur gemerkt, dass mich das unglaublich anzieht. Und ich habe da sehr, sehr viel genäht. Und das hat mich letztendlich auch heilen lassen. Weil das Beschäftigen mit Stoff, mit Materialien, etwas erstellen, kreativ sein, war für mich ein ganz wichtiger Teil meiner damaligen Heilung. Es war auch unglaublich traurig, als ich diese ganzen Sachen wegpacken musste, als ich plötzlich wieder erkannt habe, dass ich Fotografin sein wollte und dann ein Porträtstudio eröffnet habe. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Und gestern habe ich erkannt, was dieses Gefühl, was ich damals schlechtes Gewissen nannte, war. Ich habe mich eines kreativen Ausdrucks beraubt. Weil das Arbeiten mit Stoff, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Es hat eine große Ähnlichkeit mit der Archivarbeit. Das erschließt sich vielleicht nicht sofort. Ich will mal versuchen, das zu erklären, ob ich das kann. Also, ich bin ja jemand, der über sich etwas lernt, wenn ich es tue. Und ich hatte eben, seitdem ich an dem Archiv arbeite, immer wieder den Wunsch, ich würde gerne etwas nähen. In der Vergangenheit hatte ich diesen Wunsch immer schon mal in Situationen, in denen ich etwas zu verarbeiten hatte, in denen etwas anstand, was mit Fotografie nicht zu tun hatte, sei es eine Krankheit oder was anderes. In den Momenten habe ich mich immer dem Nähen zugewandt, mich aber nie hinterfragt, warum das so ist. Und jetzt, nachdem ich, wie gesagt, aufhören musste, intensiv am Computer zu arbeiten, weil meine Hände schmerzten und ich da irgendwas, naja, ihr wisst schon, was es ist, hatte, hatte ich wieder Lust zu nähen und habe dann auch das getan. Ich hatte da eine alte Jeans liegen und eine alte Leinenhose, die waren beide an bestimmten Stellen verschlissen. Ich wollte sie aber nicht wegwerfen, weil das kann ich nicht. Und habe dann aus diesen beiden Hosen mir Taschen genäht. Das war unfassbar befriedigend und ich habe festgestellt, wie viel Material ich noch habe, obwohl ich einen großen Teil der Materialien außerhalb meiner Wohnung lagere. Auf jeden Fall war dieses Nähen unglaublich befriedigend und die entstandenen Taschen, ja, einfach eine große Freude. Eine davon benutze ich jetzt als Handtasche. Ja, also ich habe dann natürlich auch gemerkt, dass dieses Nähen wiederum einen Erkenntnisraum eröffnet, und zwar darüber, was meine Bedürfnisse sind. Die erste Erkenntnis war die, dass ich nach dieser sehr intensiven Archivarbeit, die sich ja hauptsächlich auf geistigem Gebiet abspielte. Also ich musste Entscheidungen treffen, ich musste Einordnung, Bewertung dieser Fotos treffen. War das Nähen jetzt etwas anderes? Ich produzierte etwas, ich fing an und dann hatte ich am Ende des Tages ein fertiges Ergebnis. Das war das, was ich in dem Moment wirklich, wirklich brauchte. Und das war total wohltuend. Der Erkenntnisraum, der sich öffnete, bezog sich auf meine Arbeitsweise. Denn die ist keine zufällig chaotische oder unstrukturierte, sondern sie ist etwas, in dem ich ein Ziel festlege, während ich tue, einen Plan entwickle und diesen dann Schritt für Schritt ausführe. Ich beginne mit Fragmenten, mit Materialien, mit Spuren, mit Stoffen, die alle tragen Erinnerungen. Und während ich arbeite, entsteht Beziehung. Aus dieser Beziehung entwickelt sich langsam Form, Bedeutung und Richtung. Also dieser neue Erkenntnisraum erzählte mir, dass ich prozessbasiert arbeite, assoziativ, kompositorisch und resonanzorientiert. Assoziation war die Verbindung, die Nachbarschaft, alles, was ich irgendwie miteinander verbinden konnte. Und das Kompositorische war, dass ich Spannung, Rhythmus, Balance einbaute. Und es antwortete mir, ob eine Kombination lebendig war, ob die Form stimmte und so weiter. Und ich erkenne jetzt, dass Chaos in meinem Arbeiten nicht Scheitern bedeutet, sondern ein Zustand ist, in dem Beziehungen für mich sichtbar werden können. Und da sehe ich die Ähnlichkeit zu meiner Archivarbeit, weil das alles gilt nämlich auch für Fotografien. Bedeutung entsteht für mich nicht isoliert, sondern zwischen den Dingen. Und die textilen Arbeiten zeigen mir das im Moment besonders deutlich. Wenn ich diese Stofffragmente zusammenlege, entsteht derselbe innere Vorgang wie beim Sortieren meiner Fotografien. Sehen, vergleichen, spüren, kombinieren, verwerfen, neu ordnen, Resonanz wahrnehmen. Dabei lerne ich enorm viel über meine eigene Denk- und Arbeitsweise. Tja, ich lerne im Prozess. Und was für mich eine neue Erkenntnis ist, dass ich genau auf diesen Prozess vertrauen muss. Tja, und das Nähen berührt mich gerade im Moment so tief, weil ich dem Stoff eine neue Form gebe. Und weil ich ja eine ADHS-Persönlichkeit bin, habe ich natürlich, als ich vor 20 Jahren daran mitgearbeitet habe, immer wieder was Neues ausprobiert und da was ausprobiert und was gemacht. Und das, was ich vorfinde, sind ganz viele Fragmente von etwas, das nie fertig geworden ist, ein Teil von etwas ist. Und ich kann so etwas nicht wegschmeißen. Also setze ich mich hin und versuche, aus diesen Einzelteilen wieder etwas Ganzes zu machen. Also etwas, was Gegenwart hat, was Bedeutung hat, was ich gebrauchen kann. Zum Beispiel ist der alte Quilt, mit dem ich ins Bett gehe, sowas von verschlissen, dass ich unbedingt einen neuen brauche. Und der Erkenntnisraum, den ich gerade beschrieben habe, hat auch sehr viel mit meiner Archivarbeit zu tun, mit Bewahren und Ordnen, mit Beziehungen sichtbar machen und Fragmenten eine neue Form geben. Das heißt, einzelne Fotos ergeben mit anderen einzelnen Fotos zusammen plötzlich eine Werkgruppe. Und ich erkenne zunehmend, dass meine Archivarbeit nicht nur administrativ oder rein dokumentarisch ist. Es ist ein lebendiger Prozess. Und Ich verstehe möglicherweise zum ersten Mal, wie ich eigentlich immer gearbeitet habe. Und das, indem ich nähe. Ist das nicht der Wahnsinn? Und gestern habe ich halt diesen Erkenntnisraum betreten und mir ist da unglaublich viel klar geworden. Mir ist auch rückblickend klar geworden, wie das damals war, als ich in dieser Hausfrauen-Hobbyistin-Gruppe gewesen bin und warum ich mich immer nicht zugehörig da gefühlt habe. Und was eigentlich mein Weg ist. Ich wollte mich anpassen und habe aber jetzt im Nachhinein begriffen, das war überhaupt nicht möglich. Ich konnte mich nicht anpassen, weil ich da einfach nicht zugehörte und weil ich so nicht arbeite. Und also dieses Erkennen, auch rückblickend erkennen, wie ich mich verhalten habe oder wie andere sich verhalten haben oder warum ich was getan habe oder zu erkennen, warum ich ein schlechtes Gewissen gehabt habe, als ich diesen Stoff weggeräumt habe oder warum ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe, dass ich mich mit Stoff beschäftige, anstatt weiter an meinem Archiv zu arbeiten, dass das alles ein Lernprozess ist, den ich brauche. Den ich brauche, um zu erkennen, wie ich funktioniere, wie ich ticke. Also wenn ich sage, dass ich angefangen habe zu fotografieren, um meinen Ort in dieser Welt zu erkennen oder zu sehen, dann hat das Nähen etwas damit zu tun, dass ich erkenne, wie ich arbeite, wie prozessorientiert ich arbeite. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, ob das überhaupt irgendjemand versteht, was ich hier erzähle. Was ich erzählen will, ist nur, dass diese Erkenntnisse unglaublich anstrengend für ein Gehirn sind und ganz, ganz viel Energie kosten und mich nicht schlafen lassen. Und dass ich immer wieder gesehen habe, dass mich das glücklich macht, als ich aus zwei Fragmenten, zu denen, mit denen ich nicht wusste, was ich machen sollte, zwei Taschen angefertigt habe. Und besonders glücklich hat es mich gemacht, wenn ich es geschafft habe, diesen Schlitten des Reißverschlusses auf den Endlos-Reißverschluss zu bekommen. Ich sag euch, Leute, das ist wirklich eine Herausforderung. Und diese Ruhe hätte ich früher nicht gehabt, die ich jetzt habe, um das wirklich zu bewerkstelligen. Also, während ich nähe und mich dem einfach hingebe, weil es mir unglaublich große Freude macht, habe ich erkannt, wie ich arbeite, wie ich arbeiten muss, wie meine ADHS-Persönlichkeit arbeitet und was sie für einen Raum braucht, um zu arbeiten. Ich habe erkannt, warum ich manchmal morgens mit einer Idee im Kopf wach werde und mich sofort hinsetzen muss, um diese Idee umzusetzen. Das habe ich früher mit Stoff gemacht, das mache ich heute manchmal mit Worten. Und in der Zeit, als ich meine Stillleben fotografiert habe, habe ich das auch sofort gemacht. Ich hatte eine Idee, bin aufgestanden, habe sie umgesetzt und dann erst gefrühstückt. Also ein Verhalten, für das ich mich immer geschimpft habe, weil man steht doch auf, zieht sich an, duscht vielleicht vorher und frühstückt dann und fängt dann an zu arbeiten. Das ist doch das Richtige und ich habe das nie so gemacht. Wenn ich wach geworden bin, eine Idee hatte, habe ich sofort angefangen, diese Idee umzusetzen und habe mich dann aufgrund des Hyperfokus in dieser Idee verloren und plötzlich war es Mittag oder Nachmittag und ich hatte weder getrunken noch gegessen. Das alles war nicht richtig. Okay, darauf kann ich jetzt mal achten. Also, neulich habe ich mit jemand gesprochen, der hat gesagt, dass seine Tochter oder ihre Tochter das ADHS für sich einsetzt. Das möchte ich auch lernen. Ich möchte lernen, diese Impulse, die ich habe, zu kontrollieren und zu steuern. Und es wird Momente geben, wo ich mich diesem Hyperfokus hingebe, wo ich ihn genieße, mich darin zu befinden. Und es wird Momente geben, wo ich mich davon erholen möchte oder etwas anders tun muss. Ja, offene Prozesse, in die muss ich mich hineinbegeben und ich muss das Vertrauen haben, dass sie mich tragen und dass sie zu einem Ergebnis führen. Und ich finde diese Erkenntnisse so wunderbar. Doch gestern Abend konnte ich nicht einschlafen, als ich alles erkannt habe. Und es war, glaube ich, 2 oder 3 Uhr und entsprechend spät bin ich heute Morgen wach geworden. Und ich habe ein neues Hobby, weil ich habe eine App auf meinem Handy, die sagt mir, wo es gerade preiswertes Benzin gibt. Und ja, Leute, ist das nicht bescheuert, dass wir gucken, wo es das preiswerteste Benzin gibt, weil Benzinpreise so unfassbar in die Höhe geschossen sind? Als ich den Führerschein gemacht habe, kostete Benzin, glaube ich, 0,60 D-Mark. Das waren 60 Pfennig. Das wären heute 0,30 Euro. Ich habe heute Morgen, glaube ich, fast 2 Euro für einen Liter Benzin bezahlt. Ich will nicht ausrechnen, wie viel Prozent das sind, weil, Leute, es bringt ja nichts, sich das anzugucken, all das Schreckliche, was in der Welt passiert. Das habe ich entschieden, das mache ich nicht. Ich kriege es zwar mit und ich bekomme auch Nachrichten mit und ich nehme diese auch wahr, sortiere sie auch irgendwie ein, aber sie bestimmen nicht mein Denken und sie bestimmen nicht mein Handeln. Mein Handeln ist gerade Ordnung zu schaffen. Ja, indem ich diese Stoffreste, diese Stofffragmente, die ich da finde, zu etwas Sinnvollem zusammenstelle, schaffe ich Ordnung. Und bei diesem Ordnung machen habe ich ein riesiges Konvolut von Nadeln gefunden. Nicht nur Nähnadeln, nicht nur Quiltnadeln, nicht nur Stopfnadeln, nicht nur Sticknadeln. Unglaublich viel Nadeln. Das hängt damit zusammen, dass ich immer großen Wert auf ein gutes Handwerkzeug gelegt habe. Und als ich eben mit dem Stoff gearbeitet habe, war das eben notwendig. Hinzu kommt, dass ich Impulskäuferin bin. Ja, furchtbar. Also das kontrolliere ich heute und habe ich auch besser im Griff. Also ich entscheide mich manchmal gegen so einen Impuls. Das kann ich mittlerweile. Also die Erkenntnisse der Jahre 2025 und des halben Jahres 2026 ist, dass ich meine ADHS-Anteile sehe und kontrollieren kann und dass ich sie auch willkommen heiße, weil sie nicht nur Chaos in mein Leben bringen, sondern Ordnung in mein Leben bringen. Und wenn man, wie ich, in wenigen Tagen 76 wird, sollte man das, was man hinterlässt, wenn man geht, irgendwie ordnen. Und da bin ich dabei. Also ich habe mich von ganz vielen Büchern verabschiedet, indem ich sie für wenige Cents an Momox verkaufe und damit Raum schaffe. Oder ich lege sie bei uns im Hausflur aus und hoffe darauf, dass einer der Nachbarn es noch gebrauchen kann. Und bei den Büchern ist es immer der Fall. Die Nachbarn können es gebrauchen. Und so finden diese Bücher ein neues Zuhause. Das finde ich sehr wohltuend. Ich könnte sie auch ins Altpapier geben, weil dort würden sie ja auch wieder verwertet und daraus würden ja wieder neue Bücher entstehen. Aber wenn es jemanden gibt, der genau dieses Buch lesen kann und der genau mit diesem Buch für sich Erkenntnisräume öffnet, dann verschenke ich sie auch gerne. Und das ist bei uns im Haus, hat sich das so eingebürgert. Also ich wohne ja in einem Haus, das 7 Etagen hat und 7 Etagen mit je 4 Wohneinheiten. Also hier wohnen eine ganze Menge Leute. Und da gibt es auch den einen oder anderen, der mit den Büchern, die ich aussortiere, was anfangen kann. Bei den Büchern, die ich aussortiere, fällt mir das Verabschieden nicht leicht, weil natürlich mit all diesen Büchern auch Erinnerung und Bedeutung verbunden ist. Doch ich muss mich immer wieder ermahnen und erinnern, was gerade in meinem Leben wichtig ist. Also die größte Aufgabe in meinem Leben ist eben, mein Archiv zu erstellen, weil nur ein Archiv, das andere lesen können, stellt sicher, dass dieses Archiv auch nach dem Zeitpunkt meines Todes von irgendjemand weitergeführt wird, dass es gepflegt wird und geachtet und vor allen Dingen erhalten wird. Darum geht es mir ja. Angefangen mit der Frage, was bleibt, wenn ich gehe, schaffe ich Ordnung. In meinem Leben, in meinem Alltag. Und so habe ich mich auch neulich von einer Bekannten verabschiedet, von wo ich das Gefühl habe, dass mir das nicht gut tut. Weil wenn jemand mich nicht fragt, wie es mir geht oder was ich die letzte Zeit getan habe, wenn man sich wieder trifft, sind das keine Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte. Also ich bin nicht der Smalltalk-Typ. Mit mir kann man sich wirklich unterhalten und auch tiefgehende Gespräche führen. Aber ich möchte bitte auch wahrgenommen werden als die Person, die ich bin, mit all dem, was ich zu sagen habe, über das ich nachdenke. Und vor allen Dingen brauche ich ein Gegenüber, mit dem ich das, was ich nachgedacht habe, auch nochmal reflektieren kann. Okay, wenn du bis hierhin zugehört hast, gratuliere ich dir für das, dass du durchgehalten hast. Das freut mich wirklich sehr. Und neben diesem Podcast, den ich hier jetzt mal wieder aufgenommen habe, gibt es ja einen wöchentlichen Newsletter, der jeden Sonntag erscheint und auf den ich sehr positive Reaktionen habe und in dem ich auch meine Gedanken, die ich schriftlich niederlege, mit Leserinnen teile. Ja, und Fotos teile ich gerade nicht so viel, weil keine neuen entstehen und die alten müssen erst nochmal gesichtet, bewertet und neu zusammengestellt werden. Okay, in diesem Sinne, genießt den Frühling. Die Eisheiligen sind jetzt vorbei und es wird hoffentlich wieder wärmer, so dass man auch wieder vielleicht ein bisschen Sonne hat. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast und wünsche dir eine gute Zeit. Das war sie, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Frau, Mutter, Fotografin und Archivarin meiner eigenen Spuren.